Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Doc Bartels und hier spreche ich mit Expertinnen und Experten über Medizin, Verantwortung und die Realität unseres Gesundheitssystems. Sachlich, kritisch und nah an der Praxis. Heute stellen wir uns einem sehr spannenden und aktuellen Thema: künstliche Intelligenz und Digitalisierung. Diese zwei Dinge nehmen auch in der Gesundheitsversorgung immer mehr Raum ein. Auch die Anwendung wird immer interessanter im Bereich der Gesundheitsversorgung. Und dazu habe ich heute einen Kollegen eingeladen, der sich mit Einführung von KI intensiv beschäftigt. Er ist Radiologe aus Bad Kreuznach. Lieber David, wir kennen uns. Stell dich doch bitte einfach selber mal ganz kurz vor.
Ja, gerne. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einleitung. Wir beide kennen uns vom Röntgenkongress. Der radiologische Kongress, da haben wir einen Vortrag zusammengehalten. Und da ging es um Homeoffice in der Radiologie. Also es hat mir so ein bisschen, können wir auch gleich noch darüber reden, hatte auch so eine Verbindung irgendwie, Digitalisierung, Technik und Modernisierung der Arbeitswelt, sag ich mal.
New Work, genau.
Hat ja eine Verbindung. Und genau, dann kam ich hier hin und wollte, weil das im Prinzip nicht erlaubt war vorher und war ja schon auf Krawall gebürstet, wollte mich mit dir streiten und hab dir mein Konzept vorgestellt. Und hast du gesagt, ja, das machen wir doch mal jetzt. Genau, und das haben wir dann jetzt über einen längeren Zeitraum beim Röntgenkongress vorgestellt. Und wir machen das jetzt übrigens auch, gerade haben wir jetzt angefangen, letzte Woche hat ein Kollege mal einen ganzen Tag von zu Hause gearbeitet. Mhm. Völlig neues Arbeitsgefühl und er ist viel effizienter übrigens, als vor Ort arbeitet.
Ja, da gibt es, glaube ich, sogar eine Studie dazu, ja, dass Homeoffice durchaus effizienter sein
ja
kann.
Ja, ja, man muss es halt, das, wie bei KI auch, muss es, wenn man neue Arbeitsformen ausprobiert, man muss sich vertrauen gegenseitig. Ne? Man muss wissen, wie die Menschen miteinander umgehen.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und den sollten wir auch so in den Vordergrund stehen. Das Vertrauen in die KI, nicht nur, ich sag mal, von unserer Seite her, von der Ärzteschaft heraus, aber auch die Patienten und Patientinnen haben natürlich Sorge, auch mit dem Einsatz von KI. Hm. Ich habe da so ein Bild vor Augen, habe irgendwie mal einen Zukunftsfilm gesehen, da ist ein Mensch, das ist in Südkorea, das ist sowas in eine Art Telefonzelle gegangen, ja, da ist er also von der KI befragt worden, ich weiß nicht, ob er noch Urin abgeben musste oder wie auch immer, oder noch gescannt worden ist, auf jeden Fall hat er dann am Schluss eine Diagnose bekommen und auf der anderen Seite war die Ausgabestelle, da hat er seine AU und sein Rezept gezogen, beziehungsweise die Medikamente wurden direkt ausgegeben. Das ist natürlich eine Sorge, die Einzug hält. Ja, gibt es noch den Arzt, der mich wirklich persönlich berät, oder ist es in Zukunft die Maschine, die die Diagnose stellt?
Also da würde ich jetzt mal mehrere Sachen zu sagen. Das Erste, was mir dazu einfällt, wir neigen immer dazu, das crazyste Beispiel zuerst zu nehmen.
Ne? Also, das wollte ich ja auch.
Genau, ne? Und das ist, glaube ich, immer, also das in der BWL heißt das so ein bisschen, man nennt es low-hanging fruits, ne? Also die niedrigen Früchte erstmal einsammeln, ne? Und das machen, was einfach ist und was geht. Das ist, glaube ich, das allererste, was man machen muss. Also so wie ich das übersehe, wir werden nicht in einem Jahr gar keinen Arzt und gar keine Ärztin mehr haben. In meinen Augen, und das ist ja das, was ich immer erzähle, ist es eher so, dass wir durch Technik und durch Vereinfachungen von Prozessen und eine digitalisierte Anamnese oder eine Verschriftlichung von dem, wie wir uns jetzt unterhalten zum Beispiel, das könnte man ja auswerten. Und dadurch wird der Arzt oder die Ärztin am Ende deutlich mehr Zeit gewinnen als weniger.
Also Bürokratieentlastung ist dann das Thema, ne?
Also effizientere Strukturen einfach schaffen. Ne? Also ich kann da, es gibt ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Das ist natürlich auch immer gefährlich, weil es gibt viel zu viele Möglichkeiten und kein Mensch weiß, wie er das irgendwie machen soll. Und da ist immer der Rat von mir für die Menschen, jeder muss selbst suchen, was er gut findet. Ne? Man muss selber überlegen, wie man mit AI oder mit technischen Möglichkeiten sein eigenes Arbeiten verbessern kann, weil irgendwas, was von außen drauf gedrückt ist, funktioniert fast nie. Da ist immer wieder beim Vertrauen. Und da geht es vor allem nicht um das Vertrauen von einem Praxisinhaber, sondern die Menschen, die das machen und die mit der KI zusammenarbeiten, die müssen überlegen, das sind ja Telefonassistenten zum Beispiel, ne? Wir haben einen elektronischen oder einen KI-Telefonassistenten.
Voicebot sozusagen, ja.
Genau, der, weiß ich nicht, das ist mittelmäßig noch, wie das funktioniert. Die Technik ist gar kein Problem, ne? Aber wir müssen sagen, wir setzen das noch nicht gut genug ein. Ne? Und wir haben, glaube ich, da keine gute Bottom-up-Organisation gemacht. Ne? Wir haben es einfach gemacht, so ein bisschen, und wir haben gelernt daraus, wir müssen einfach die Leute mehr einbinden und mehr fragen. Ja, das ist super wichtig.
Ja. Auch die Rückfragen an die Patienten. Kommt ihr damit klar? Habt ihr damit ein Problem? Manchmal bei solchen Dingen sagt man ja, okay, da fehlt dem Patient vielleicht die Empathie auf der anderen Seite am Telefon.
Brauchst du Empathie, wenn du einen Termin machst? Oder?
Naja, wenn ich jetzt Sorgen, Nöte, Ängste habe oder sowas, vielleicht schon, ja.
Aber die meisten, also das ist ja wieder, die meisten haben ja keine Sorgen, Nöte, Ängste. Die wollen einen Termin machen, wollen ein Folgerezept, wollen irgendwas, was ganz schnell geht. So, und das kann man ja machen, damit die, die Sorgen und Ängste haben, das muss man natürlich, da bin ich bei dir, das muss man teilen. Wie findet man die raus, die Sorgen und Ängste haben? Die müssen wir mit dem Mensch reden. Ne? Ja. Und, aber das... Wir wollen ja nicht aufhören, mit den Leuten zu reden. Wir wollen nur, also bei uns gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der AI-Board geht dran oder es geht gar keiner dran.
Ja, ja,
so
klar,
ein bisschen. Ne?
Klar,
also klar. Da ist ja besser, wenn der KI-Board dran geht und jemand sagt, boah, ich habe ein Problem, ich brauche Hilfe. Mhm. Wann kann ich kommen? Ich muss mit einem Mensch reden. Und dann, wir sichten dir alle die Sachen, dann halt aber zeitunabhängig und machen es dann besser. Und
kann der, jetzt einfach mal ganz konkret, kann der KI-Board auch da eine Dringlichkeit generieren, ist das auch schon möglich oder ist das Zukunftsmusik dann?
Also, ich arbeite mit mehreren Firmen ja zusammen, ohne dass ich mit denen jetzt finanziell verbandelt bin, aber ich entwickle so verschiedene Projekte mit Firmen zusammen. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Tipp. Man muss immer direkt interdisziplinär arbeiten, glaube ich. Ne? Man braucht einen Arzt und eine Ärztin, einen MFA und einen technikaffinen Mensch. Am besten so ein KI-Guide. Und die müssen sich zusammen was überlegen, was funktioniert. Ne? Da kann ich auch gleich noch ein Beispiel von der Digitalisierung von SOPs erzählen. Und genau, so. Und dann technisch ist das nie ein Problem. Technisch kann die Technik auswerten, kann priorisieren. Die Frage ist, wann haben wir Zeit, das zu lesen? Ne? Und bei uns ist das so, dass wir natürlich alle Telefonanrufe von dem Tag lesen. Mhm. Und ich sage mal, dass ich glaube, es gibt gar keine hochakuten Telefonanrufe in der radiologischen Praxis, weil die Leute
ins
Krankenhaus gehen natürlich sonst. Ne? Ja. So, aber das muss man jetzt in der allgemeinmedizinischen Praxis auf dem Land, wo das der Go-To-Guy oder die Anlaufpartnerin für akute Probleme ist, muss man das verändern. Deswegen sage ich, man muss den Prozess von unten nach oben aufbauen, ne? Und nicht einfach irgendeine Lösung draufschmeißen und dann sagen, jetzt los.
Also ihr lest euch die Telefonanrufe nochmal durch?
Ja, die Menschen sagen dann was.
Ja.
Und dann wird es aufgeschrieben und so ein bisschen eingeordnet und wir rufen die dann zurück, außer es klappt direkt mit dem Termin, dann geben wir den Termin und schreiben. Aber das
also da ist dann doch noch ein bisschen Empathie. Ja. Also ich sag jetzt mal das Beispiel. Ja. Frau hat Knoten in der Brust festgestellt, ist zum Hausarzt gegangen und der hat gesagt, oh, ist nicht ganz eindeutig. Da ist natürlich unheimlich viel Angst, viel Sorge, ich will dringend abgeklärt haben. Ist ja nochmal ein anderer Fall, als wenn ich sag jetzt mal, eine Vorsorgeuntersuchung diagnostisch mache.
Ja, das auf jeden Fall. Aber die technischen Möglichkeiten, die man machen kann, sind nahezu unbegrenzt. Ja. Ne? Also wir können, es geht alles. Wir können, sag du mir, was wir machen das. So, das ist einfach so. Ne? Wir müssen dann gucken. Das
ist ja Wahnsinn.
Ja, deswegen, also ich arbeite mit einer, also sehr spezielles Thema, mit einer Firma zusammen, die Prostata-MRT-Aufnahmen. Ne? Also wenn jetzt Leute ein erhöhtes PSA haben, prostataspezifisches Antigen, hat man früher biopsiert, jetzt macht man Prostata-MRT und da gibt es eine KI, die das mit auswertet. So, ich könnte denen jetzt schreiben, die würden mir in einer halben Stunde antworten und die hätten in einer Stunde das gebaut, was ich brauche. Die sind super schnell, die haben super Bock zu arbeiten und die können das einfach gut, weil die technischen Möglichkeiten gehen, es geht alles schnell. Ne? Also die bauen mir sofort ein neues Tool. Das funktioniert natürlich dann nicht perfekt, muss man noch optimieren, aber das geht fix. Die Frage ist immer, wie wir das dann einbauen am Ende. Da ist das, also die juristischen, ethischen, und auch, wie binden wir die Menschen ein, die das am Ende machen sollen?
Ja gut, das wäre jetzt meine Radiologie bietet sich an. Anscheinend ist ja auch gerade in der Radiologie der Einsatz von KI besonders effizient und auch schon vielfältig umgesetzt. Was macht ihr alles mit KI in der Praxis? Gibt doch mal ein paar Beispiele.
Genau, also da kurz mal ein paar Zahlen. Es gibt von der FDA irgendwie, also von der amerikanischen Zulassungsbehörde, 1500 zugelassene Lösungen mit KI und 80% befinden sich in der Radiologie. Das heißt, wir haben schon, ich habe seit ich PJ gemacht habe, 2014 Kontakt mit Leuten, die zu KI Programme programmieren,
forschen. Der High Performer sozusagen.
Ja, wir haben einfach, glaube ich, eine Erfahrung damit, was aber nicht bedeutet, dass die Radiologie, ich glaube persönlich, dass nicht die Radiologie am Ende der Game Changer sein wird, sondern zum Beispiel die Allgemeinmedizin in der breiten Versorgung, weil da sind ja die größten Probleme einfach.
Die Ressourcen.
Ne? Das ist so, ne? Da sind die Ressourcen am wenigsten. Und da können wir denen helfen. Wie du weißt, bin ich ja auch da engagiert. Und ich bin neulich in eine allgemeinmedizinische Praxis reingegangen und habe gesagt, Leute, sagt mir mal eure Probleme. Wie kann ich euch helfen? Ne? Und dann da sagen die zum Beispiel, Übersetzung ist ein riesiges Problem. Ne? Die bräuchten eigentlich eine Übersetzungs-KI, weil in der Kinderarztpraxis ein Drittel der Menschen nicht adäquat Deutsch sprechen können. Und also brauchen die Übersetzung. Oder automatisierte Aufnahme von Arztgesprächen. Oder es ist einfach Wahnsinn, wie dann diese Arztbriefe funktionieren. Und das ist natürlich noch nicht fertig. Da muss man am Ende nochmal drüber lesen. Da kommt manchmal Blödsinn raus. Vollkommen klar, aber es geht einfach schneller. Ne? Mhm.
Also ich kann mich an die ersten Diktierprogramme erinnern. Das war eine Katastrophe. Ja. Da war mehr Arbeit, die näher zu korrigieren.
Ne? Ja, und stell dir vor, jetzt macht man das mit künstlicher Intelligenz. Unterlegt man sozusagen, die KI versteht, worum es geht, ne, und adaptiert dann das Gespräch daran. Das ist natürlich wieder Datenschutz, müssen wir gleich nochmal drüber reden. In der Radiologie, womit ich die meiste Erfahrung habe, ist Prostata-MRT und künstliche Intelligenz, die das auswertet. Da haben wir jetzt eine wissenschaftliche Studie, glaube ich, gerade publiziert. Also ist ja in der radiologischen Praxis auf dem Land, so Real-Life-Daten nenne ich das immer. Ne? Wir haben einfach ausgewertet, was die KI sieht und was unsere Untersucher gesehen haben in verschiedenen Daten mit und ohne KI. Haben das gegeneinander verglichen und es ist spektakulär, ne, muss man sagen, für mich jetzt, weil wir gewinnen. Das darfst du nächste Woche jetzt nicht erzählen, dass du schon weißt, wenn ich da noch was... Das erzähle ich nächste Woche nämlich auch nochmal. Wir gewinnen circa bei Anfängern 50% Zeitersparnis. Ne? Also es ist wirklich Wahnsinn. Ne? Und bei über alle ungefähr 20% Zeitersparnis bei der Beurteilung von dem Prostata-MRT. So, wenn ich die Prostata ausmesse, ne, also rein das Volumen messe, und wir das von Hand machen, sind wir im Schnitt 5 Milliliter schlechter, als wenn die KI das macht, ne, gegen das korrekte Volumen. Und die Prostata ist 30 bis 40 Milliliter groß, wenn sie normal groß ist. Das heißt, ein Sechstel des Volumens wird falsch eingeschätzt. Mhm. So, das ist schon mal spannend. Also das ist aber auch irgendwie logisch. Ne? Die KI macht schneller und die KI macht Messungen genauer. So, ne? Das könnte man so sagen. Und zwar über ein breites Spektrum. Die KI ist nicht müde, die KI hat nie keinen Bock, ne? So wie das manche andere Leute haben. Die KI ist nie gestresst. Ja,
bis dahin ist es absolut nachvollziehbar. Genau.
So. Und jetzt wird es nämlich spannend, weil wir dann die Sensitivität und Spezifität ausgewertet haben. Genau, das heißt, wie stark ist die KI? So, die KI alleine hat 100% Sensitivität, das heißt, sie sieht jeden Tumor, hat aber nur 20% Spezifität. Das heißt, die macht 80% der Leute krank, sozusagen. Mhm. Ne? So, beim Beginner ist es so, dass der vorher irgendwie 40-50% Sensitivität hat, also schlecht ist. Gut, es war ein Student, der noch nie ein MRT vorher gesehen hatte. Das wird durch die KI deutlich erhöht um 25-30%. Ne? Also der Beginner kommt auf ein Niveau von einem mittelerfahrenen Menschen. Die Expertin verliert aber 5% Sensitivität. Ne? Ist total spannend, weil natürlich die KI auch verwirren kann. Ne? Und sie im Moment ist es so, dass sie den besten Menschen nicht schlägt. Da, ne? Also jetzt in unserer Erfassung, was wir da gemacht haben, das wird sich wahrscheinlich ändern. Trotzdem kann man daraus, glaube ich, ableiten, wie man das einsetzen kann. Ne? Und das gilt gar nicht nur für Prostata-MRT, sondern auch für andere Sachen. Die KI muss, es gibt ein schönes Zitat von einer Autorin, die sagt, wir sind irgendwie auf dem falschen Weg mit KI. Ich wollte eigentlich, dass KI die Wäsche wäscht und ich Romane schreiben kann. Jetzt schreibt KI meine Romane und ich muss die Wäsche waschen. Ist ja blöd. Ne? Also wir müssen immer suchen, wo kann KI die Wäsche waschen? Da muss ja mir jeder dran denken. Wie kann ich irgendwas, ich muss finden, wo macht die KI was, wo ich eh keine Lust drauf habe oder wo ich schlechter bin. Ja. So, die KI, wenn die jetzt jemand sagt, oh, sie haben da so einen riesen Tumor in der Prostata, ist ja blöd, jetzt Metastasen auch, ja, gehen Sie mal zu Ihrem Urologen. Das ist ja fürchterlich. Ne? Das müssen wir machen, da müssen wir mit den Leuten reden. Aber wenn die KI uns vorher hilft, das schneller zu machen, können wir ja länger mit den Leuten reden. Ne? Weil das, ich meine, ich bin Radiologe, denen sagt man ja nach, dass wir nicht so viel mit Patientinnen und Patienten reden.
Das hätte ich jetzt vorhin gesagt, du bist ja Radiologe, deswegen macht ihr so viel mit KI schon.
Ich merke einfach, ist übrigens spannend, ne? 30% der radiologischen Befunde ändern sich, wenn der Radiologe mit dem Patient redet und 10% therapierelevant. Ne? Das heißt, wenn wir nicht mit Leuten reden, ist der Befund in 10% der Fälle nicht so korrekt, sagen wir mal. Ne? Mhm. Deswegen, und unsere Praxis versucht ja auch mit den Leuten zu reden, wie das die Zeit zulässt. Das klappt natürlich nicht immer. Aber ich glaube, dass je mehr Zeit wir generieren durch technische Unterstützung, und das ist die Frage natürlich, wo investieren wir die hin danach? Ne? Wenn wir freier von ökonomischen Zwängen wären, können wir sie mehr in die Patienten investieren. Ne? Und es gibt natürlich auch die Gefahr, dass wenn jetzt jemand sagt, gut, wir müssen mehr Kohle verdienen, also mehr Befunde machen.
Ja, ja, klar. Aber nochmal zurückgehend. Also klar, mit KI wird sicherlich sich immer noch ein Stückchen weiterentwickeln und noch gerade auch besser werden. Ich weiß nicht, wie geht man letztendlich irgendwann mal damit als Arzt um, wenn jetzt praktisch Arzt und künstliche Intelligenz zu einem unterschiedlichen Ergebnis kommen?
Ja.
Das interessiert mich mal als Patient einfach.
Ja, kann ich dir gut sagen. Ja. Also beim Prostata-MRT war es bis jetzt ja so, dass wir zu zweit das angeguckt haben. Das ist wie bei der Mammographie, es wird auch zu zweit angeguckt. So, auch da gibt es Fälle, wo es unterschiedliche Meinungen gibt. So, das ist ja immer, wenn man es zu zweit anguckt, gibt es ja so. Es gibt ja vier Fälle sozusagen, was möglich ist. Ne? Der erste Fall ist, ich sehe einen tumorpathologischen Befund und die KI sieht auch einen pathologischen Befund.
Einfach.
Super easy. Dann hat die KI alles ausgemessen. Der Tumor ist schon, ne, früher musste ich auf dem Papier sowas draufkritzeln für die Urologen. wo die biopsieren sollen. Jetzt macht die KI, spuckt mir ein PDF aus, wo das Ding volumetriert ist. Welche Zone ist das? Perfekt. So, ne? Also diese Befunde gehen wahnsinnig schnell, ne, weil ich einfach nichts mehr machen muss. Ja. So, ne? Das so, also natürlich gucke ich da drauf und gucke mir das an. Aber ich muss das nicht mehr einzeichnen oder so ein Zeug machen. Ja. So, zweite Möglichkeit. Ich sehe nichts, KI sieht nichts. Auch super, weil wir wissen ja, KI hat eine Sensitivität in unserer Untersuchung von 100%. Das heißt, die sieht fast jeden Tumor. Und wenn wir beide nichts sehen, ist ja alles super. So, dann gibt es den Fall, ich sehe was und die KI sieht nichts. Den Fall gibt es eigentlich nicht, weil die KI ja 100% Sensitivität hat. Ne? Weil ich kann fast nicht was sehen, was die KI nicht sieht. Also in der Realität jetzt bei mir beim Arbeiten. So, der einzige Fall, der kritisch ist, ist, ich denke, oh super, hat nichts und die KI zeigt was, was relativ häufig vorkommt. So, und dann haben wir es jetzt so, also wir sind ja zertifiziert, es gibt ja so Prostata-MRT-Zertifizierung und wir haben jetzt zwei oder drei sogar Q2-Zertifizierung, also die höchste Zertifizierung, die es gibt, und dann gucken wir uns den Fall zu zweit an und meistens overrulen wir die KI. Ne? Also dann entscheiden wir, was los ist und so ist es dann auch. Ne? Also es gibt es nicht, also...
Also im Moment overrule der Mensch die KI.
Aber das wird... Also das ist ja, jetzt, wenn, Frage ist, wenn, es, wenn wir jetzt juristische und ethische Fragestellungen betrachten, das alle sagen ja, also ich bin jetzt kein Jurist und kein Ethiker, ne, müsste man mal solche Leute hier einladen. Alle sagen ja aber, dass die Verantwortung am Ende beim Mensch liegt.
Ich finde das auch so. Ja, und ich wollte es nur, wie gesagt, wir haben ja auch viele Gäste, als Patienten uns anschauen und sowas. Und ich glaube, wie gesagt, das ist so eine der auch wichtigen Botschaften, die wir rausbringen müssen. Ihr müsst euch da keine Sorgen machen. Das ist praktisch, der Mensch ist immer noch derjenige, der sozusagen letztendlich dann die Entscheidung trifft. Die KI ist unterstützend.
Keine Sorgen, weiß ich nicht, ob ich das hundertprozentig unterschreiben würde. Ja, gut.
Kannst mich gerne widersprechen.
Also wir müssen uns ein bisschen Sorgen machen, weil es gibt natürlich, wie immer hat die Zukunft mehrere Wege. Wir können die nicht voraussagen. Ich kann das auch nicht. Aber es gibt auch einen Weg, wo man das einsetzen kann für Sachen, die nicht gut sind. Ne? Weil aus großer Kraft resultiert große Verantwortung.
Ja, ich meine jetzt im Gesundheitswesen.
So, ne? Auch im Gesundheitswesen. Ich könnte jetzt sagen, pass auf, wir machen dann halt 3 Prostata-MRTs mehr und reden nicht mit den Leuten.
Ne? So, wäre möglich.
Das ist nicht unmöglich. Ne? Mhm. Ich kann sagen, die Mammographie wird von keinem Mensch mehr angeguckt, weil die KI ist ja relativ gut. So, ne? Da bin ich vorsichtig. Okay. Deswegen, ich glaube, wir müssen, das Allerwichtigste ist, wir müssen erstmal die Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, ausbilden. Also wir müssen, jeder Arzt, jede Ärztin muss verstehen, was sie da macht. KI ist keine, also ich halte die Vorträge, die ich dazu halte, immer mit einem Physiker, der Machine Learning seit 20 Jahren macht. Und der sagt immer, KI ist so intelligent wie der Tisch. Ne, weil wir haben das ja programmiert und wir sagen im Wege, wo es lang geht, oder der KI, natürlich ist es Deep Learning, wir verstehen manchmal nicht, wo der Weg herkommt, aber ne, grundsätzlich ist das keine Zauberei, sondern das ist einfach ein mathematischer Prozess, der da abläuft. Ne? Und ich durchblicke das auch nicht 100%.
Ich weiß, das ist Deep Learning, das ist so ein unklares Geschichte.
Wir müssen halt einfach, es ist ja Chat, also das, die LLMs, ne, ChatGPT und diese Large Language Models, die sowas machen, ne? Die sagen nicht das Richtige voraus, die sagen das Wahrscheinlichste voraus. Ne? Also was die höchste Wahrscheinlichkeit? Und wir beide wissen, in der Medizin kann immer alles passieren. Ne? Es gibt Menschen, die haben seit 10 Jahren mir das versehtes Lungenkarzinom. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist so gering, aber die gibt es trotzdem, die sitzen hier vor mir. Ja. Ne? Ja. Und es gibt welche, die haben nur eine ganz kurze Überlebensdauer, obwohl sie eigentlich 10 Jahre leben sollten noch. Ja. Also da ist immer alles möglich, deswegen muss man immer mit den Ergebnissen, die kommen, die muss man immer selber einordnen. In die Realität, ob das so passt, was wir da machen.
Ja, das glaube ich ganz dieser wichtig. Einsatz, den ihr da jetzt praktisch, also in diesen verschiedenen KI-Modellen in der Radiologie, dieser Einsatz trägt einmal dazu bei, wie du schon gesagt hast, die Effizienz auch zu verbessern. Also ermöglicht euch tatsächlich dann auch eventuell mehr Freiräume für andere Tätigkeiten. Aber ist er denn schon gegenfinanziert? Also ich gehe mal davon aus, dass solche KI auch nicht ganz billig ist. Ne? Mhm. Also ich meine, ich war mit dir auf dem Radiologenkongress und ich war baff erstaunt, eine riesige Halle, es war nur KI. Ja. Und dann habe ich mir aber gedacht, wow, das kostet doch aber bestimmt auch Geld. Mhm. Also der Einsatz von KI, den ihr jetzt macht, macht ihr es sozusagen aus Spaß an der Freude oder weil ihr eben diese Verantwortlichkeit seht, die einsetzen zu müssen? Oder ist es auch so, dass man es gegenfinanziert bekommt?
Also bis jetzt nicht. Ne? Das Prostata-MRT, die KI, basiert auf einer Studie von der Deutschen Röntgengesellschaft mit der Universität Siegen, glaube ich, am Anfang, von der Firma, die das gemacht haben. Und die haben einen ambulanten Partner gesucht und ich habe mich dann da gemeldet. Und das ist im Moment ein Forschungsprojekt.
Okay.
Ne? Einfach noch so, also im Rahmen von einem Forschungsprojekt.
Order sozusagen, ja.
Genau. also ich will jetzt nicht dazu vorne vorgreifen, das müssten die jetzt selber erzählen aus der Firma, die können, wäre spannend.
Es ist wichtig, dass wir, wenn wir das einsetzen wollen, dann müssen wir auch Finanzierungsmittel dafür
schaffen. Weil ich glaube, dass sie es nicht so perfekt weiterentwickeln, wie sie es könnten, weil sie sagen, es lohnt sich nicht am Ende. Ne? Weil das in der Prostata-MRT ist nicht gegenfinanziert. Das ist ein tolles Tool. Ich würde es nie wieder ohne machen, tatsächlich, weil ich einfach viel schneller geworden bin und eine Sicherheit im Kopf habe. Und
das wäre besser fatal. Geht.
Genau. Und deswegen, aber das wird jetzt erstmal nicht weiterentwickelt, weil sie sich jetzt andere Tätigkeitsfelder suchen, zum Beispiel auch, wo sie einfach gegenfinanziert sind. Das gute Beispiel dafür wird wahrscheinlich Lungenkrebs-Screening. Haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet. Ab 2026 wird
das. Das ist jetzt in den GKV-Katalog, also für die gesetzliche Krankenversicherung
ist das. Genau, ne, dass Menschen ab einem gewissen Alter, ab einer gewissen Anzahl von Pack-Years fürs Rauchen, dass die gescreent werden mit einem CT fürs Lungenkrebs-Screening.
Ja.
Und da muss eine KI verpflichtend eingesetzt werden.
Ah, ne?
Das ist auch super gut, weil, also, das kann ich dir mal zeigen, so ein, ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, so ein CT-Thorax anzugucken und alle kleinen Rundherde zu messen. Und das dauert ewig.
Ja.
Und die KI ist da super stark, ne, weil das ja einfach gucken und messen kann eine KI sehr gut. Ne? Wir werden irgendwann keine Radiologen mehr brauchen, die gucken und messen, sondern die nachdenken.
Okay.
Also, das ist, glaube ich, das Gute.
Die Zusammenhänge.
Und ja, es gibt natürlich Geschäftsmodelle, die irgendwie versuchen, das auf die Patienten etwas
umzulegen. Also in den anderen Bereichen, wo es jetzt praktisch noch nicht verpflichtend oder in den GKV-Katalog aufgenommen ist, da ist es tatsächlich so, dass du es entweder machst, weil du eben davon überzeugt bist, dass es für den Patienten, für dich, für deine Praxis besser ist, eine höhere Qualität ist. Aber es ist nicht gegenfinanziert oder ist nur für die Privatpatienten möglich?
Genau. Ja, für Private, ich glaube, bei Privaten können wir irgendeine Ziffer abrechnen, 5, 3, 7, weiß ich nicht, muss ich nochmal nachgucken, wo man das machen könnte. Die rechnen wir, glaube ich, aber sowieso schon ab, deswegen lohnt sich das da
auch nicht.
Ja, also ich glaube, es gibt zwei Ansätze. Der erste Ansatz ist, oder gibt drei, also mein wichtiges Ding von mir ist, ich versuche das mitzuentwickeln, was die da machen. Ich habe diese Prostata-MRT, also mitentwickeln hört sich immer so crazy an, aber ich habe denen Feedback gegeben, dazu gesagt, was wir machen. Wir versuchen da strukturierte Befundungen mitzumachen, also auch, dass es praktisch einen vorgefertigten Befund gibt, der automatisch ausgefüllt wird. Ich habe ein zweites Projekt mit einem Mensch zusammen, den habe ich irgendwo in meinem Ort mal kennengelernt, irgendwie auch wieder über drei Ecken so, und dann kam der vorbei und hat, wir haben, das nennt man, also unsere SOPs sozusagen angeguckt und digitalisiert, damit wir, wenn wir neue Menschen einarbeiten bei uns, die fragen immer das Gleiche. Die fragen immer, wie melde ich einen BG-Patient an? Das ist ein Privater, ich weiß gar nicht, wie das geht. So, ne? Und da können wir einfach, kann ja ein Large Language Model, kann alle unsere SOPs sozusagen als Wissen haben, ne? Und kann dann Knowledge Management, also ne, Wissensmanagement, und kann dann die Leute anfangen einzuarbeiten zum Beispiel auch. Ne? Das ist super cool, weil er da, der hat praktisch einen Bot gebaut, der ruft die Leute an und sagt, ach, hallo, Andreas, du bist jetzt hier stellvertretender Vorsitzender von der KV. Was machst du denn so morgen zum 8, wenn du hier hinkommst?
Ja.
So, nun, dann redest du mit dem, machst du ein Interview und daraus wird ein SOP erstellt. Ne? Mit eine Stunde Telefongespräch wird daraus ein SOP erstellt. Wie werde ich stellvertretender Vorsitzender der KV? Ne? Also, kannst deinem Nachfolger dann irgendwann zur Verfügung stellen. Und das ist super cool, weil da ruft er dich nicht an, wenn du irgendwo unterwegs bist und sagt, oh, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, sondern kann erstmal die KI fragen. Ne?
Ja, unglaublich.
Und das ist natürlich nicht gegenfinanziert, aber ich glaube, dass die Effizienz oder die
da in dem Fall die Effizienz.
So, die Effizienz und der Markt hat sich ja geändert. Ne? Das Schwierigste, glaube ich, für Praxen oder für Unternehmen ist ja heute, gute Mitarbeiter zu finden und Menschen oder Mitarbeitende zu finden, die auch Lust haben, in dem Unternehmen zu arbeiten. Und es ist halt nicht wie früher, du kommst dahin, ach, wer sind Sie eigentlich, was machen Sie? Ach so, wir müssen erstmal Zugänge machen. Ja, das ist doch irgendwie blöd. Ne? Wir müssen doch uns um die Leute kümmern und die sind einfach zufriedener. Das versuchen wir jetzt auch rauszufinden, wenn sie solche Tools vielleicht an der Hand haben, womit sie einfach besser arbeiten können.
Ja. Ja, und wir müssen mit dem Mangel auskommen, das wir haben.
Korrekt.
Ne? Und da ist es jetzt so, also wie gesagt, du bietest dann auch anderen Praxen, auch nicht radiologischen Praxen tatsächlich Möglichkeiten an oder auch Mitarbeitern von Praxen Möglichkeiten an, sich sozusagen an KI-Modelle oder sowas oder den Einsatz von KI in der Praxis tatsächlich umzusetzen.
Also das überlegen wir gerade so ein bisschen, wie wir das. Wir haben jetzt bei uns in der Praxis angefangen, so eine KI-Fortbildung für Anfängerinnen und Anfänger zu machen. Einfach. Wir haben gesagt, sollen alle herkommen.
Komm ich
und
auch mal.
Ja, kann ich gleich was zu sagen. Wir kommen einfach alle her und gucken sich das, hören sich das einfach mal an. Und wir haben ein Large Language Model gezeigt, wir haben diese Lungenkrebs-Screening gezeigt, wir haben den SOP-Assistenten gezeigt, sowas. Ne? Und die Leute, das Leuchten in die Augen von diesen Menschen, die denken, ich zauber mit denen. Ne? Weil es ist Wahnsinn, wenn man denen zeigt, was möglich ist. Ne? Und zwei Tage später kommt eine Kollegin, ah, guck mal hier, ich habe jetzt mal irgendwie, wir müssen immer so einen ICD-10-Code eintragen, wenn wir einen radiologischen Befund geschrieben haben. So, und dann hat sie jetzt macht mit ChatGPT, macht sie das jetzt sozusagen. Ne? Schreibt, Patient hat Fußschmerzen, sag mal ICD-10-Code, ja. Zack, kann man den eintragen. Ja. Hat sich selber einen Use Case überlegt sozusagen. Ja. Ne? Und ich glaube, so soll es laufen und das ist ganz toll. So, das hat, und dann haben wir das bei LinkedIn ein bisschen promoted und haben jetzt andere Leute schon geschrieben, ob ich das bei Ihnen auch mal machen könnte. Und daraufhin haben wir jetzt über die Akademie für ärztliche Fortbildung, jetzt seit längerer Zeit, bieten wir jetzt nächstes Jahr im Februar, also Februar 2026, eine Fortbildung für alle Menschen im Gesundheitswesen an, die Lust haben, was mit KI sich zu beschäftigen und auch wirklich für absolute Anfänger, die noch nie irgendwas damit zu tun hatten, die sollen da hinkommen und wir zeigen ihnen das. Ne? Ich habe ein paar tolle Leute aus der Uni Mainz auch und diesen Physiker organisiert und einen Anwalt, sodass man einfach mal so einen kleinen Rundumschlag ganz am Anfang macht.
Das wird bestimmt super.
Ich glaube auch, dass das gut ist, vor allen Dingen, weil das... Das fasziniert die Menschen, ne? Was da passiert. Und wenn man ihnen zeigt, wie man damit umgehen kann, ist ja wie wenn man ihnen neue Sachen in die Hand gibt. Ne?
Wie bist du eigentlich dazu?
Ja, erzähle ich auch immer gut. Ich bin Handballer eigentlich und man muss immer, ich habe ja auch hier einen bei der KV gerade eben gesehen, mit dem ich Handball gespielt habe. Genau, und bin Handballer und habe mich, ich werde es nie vergessen, das ist ein bisschen wie der 9-11-Moment so, ne? Wenn man das erste Mal das benutzt hat, weil jeder weiß, wo man war, als die Twin Tower eingestürzt in Manhattan. Und ich habe Handball gespielt, mich warm gelaufen und dann läuft so ein Typ, der irgendwie in der Unternehmensberatung neben mir war und sagt so, ey, ich muss dir nachher mal was zeigen, super verrückt so. Ne? Das war im November 2022, da wurde gerade ChatGPT das erste Mal freigegeben. Ja. Und dann haben wir abends hier in Mainz in der Kneipe gesessen und haben uns das angeguckt. Ich so, oh, was ist das denn? Ne? Und seitdem bin ich da dran.
Seitdem ist so heiß.
Wirklich, ne? Und benutze es.
Angefixt.
Ja, und ich merke einfach, ja, also ich habe jetzt viele E-Mails, die wir geschrieben haben, schreibe halt nicht ich.
Gibt es im ärztlichen Bereich sonst irgendwelche Möglichkeiten, sich fortzubilden?
Ja,
oder?
Ja.
Also können wir den Kollegen sagen, da könnte man sich hinwenden?
Ja, oder wie auch also die Geschichte mit der Akademie, wie das zustande kam, ist ja so, dass ich denen im März geschrieben habe dieses Jahr und habe gesagt, ich würde gerne bei Ihnen, weil ich genauso mich fortbilden wollte, ich würde gerne Fortbildung bei der Akademie machen für KI. Und dann haben sie mir zurückgeschrieben, das gibt's nicht. Ja. Dann habe ich gesagt, ja, dann biete ich Ihnen doch einfach eine an und mache das so selbst. Weil ich jetzt in der Zeit natürlich, also ich kann Coursera, das ist so ein Programm, wo man bei Stanford Online, gibt es da, ne, also die Universität Stanford bietet...
Die bietet sowas an.
Ja, online, ne, und es kostet, glaube ich, $50 im Monat, da kann man da Mitglied werden und kann da mehrere Kurse belegen. Das ist jetzt nicht alles perfekt und auf einen selbst zugeschnitten. Man lernt aber so ein paar Grundzüge davon. Die Deutsche Röntgengesellschaft für Radiologinnen und Radiologen bietet ein Q1-Zertifikat dafür an.
Und, ich habe festgestellt, ich kriege jetzt über Facebook auch ständig solche Werbungen nach dem Motto
alles wie du super mit KI.
Anwender in der KI werden, ja. Oder wie kannst du KI einsetzen oder sowas so praktisch auch so kleine Kurse oder sowas, die dir anscheinend.
Ja, man muss das, glaube ich, das müssen wir irgendwie gut hinbekommen jetzt und uns ein Konzept überlegen, wie wir das hinkriegen, dass wir da verlässliche Kurse machen, wo auch die Leute das lernen, was sie lernen müssen. Weil die meisten Menschen, die bei Facebook Werbung posten, haben ein ökonomisches Interesse. Und wir versuchen unser Interesse sollte ja sein, dass wir am Ende den Mangel, den wir teilweise haben und die Probleme, die es gibt, ne, die Versorgungsschere, ne, bis 2035 werden 2 Millionen Menschen fehlen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Das ist eine unfassbare Zahl. Ja. Und wenn wir nicht was verändern, dann wird es schwierig. Ja, ne? Also dann wird es echt schwierig. In jeder Abteilung, wo ich bis jetzt gearbeitet habe, die Zahlen gehen immer nach oben. Es wird immer mehr gefordert und irgendwie die Leute um mich herum werden immer weniger.
Ja, ja.
Ne, so, und das ist echt schwierig. Und da müssen wir einfach uns neue Sachen überlegen. Und das ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit.
Ne? Das glaube ich auch. Also da denke ich, da haben wir eine Chance zum Einsetzen.
Ja, auf jeden Fall.
Du hast noch erwähnt, wie gesagt, viele Hindernisse sind auch aufgrund halt Datenschutz und gesetzgeberischer Maßnahmen. Also vor allem Datenschutz hast du ganz besonders erwähnt. Was sind da die Probleme, die wir da momentan mit uns rumschleppen?
Ja, also da müssen wir auf jeden Fall mit dem Juristen sprechen im Februar nochmal, weil da kommt ein Juristenkollege von mir, der das erzählt und genau, also mein Wissen ist jetzt rudimentär dazu. Ne? Also es gibt erstmal die Sachen, die das einen Einfluss darauf haben, ist der EU-AI-Act, ne? Also das, was die EU jetzt...
Vorgaben.
Da gibt es ja immer diesen dummen Spruch, die Amerikaner entwickeln, die Chinesen kopieren und die Europäer regulieren. Also, wobei, ich habe mich... Ist nicht schlecht, aber ich war jetzt auf mehreren Veranstaltungen auch so, gar nicht jetzt nur Medizin, sondern auch, da waren Politiker da und sowas. Und ich muss sagen, dass, glaube ich, die Menschen schon verstehen, dass das ein wichtiges Thema ist. Und ich habe das Gefühl, dass unser Digitalisierungsminister mir gesagt hat, David, teste doch mal die Grenzen jetzt aus. Es muss mal irgendjemand was austesten, bis dahin, wo es möglich ist. Und man wird dann schon sagen, ja, bis dahin geht's halt nicht. Wir sind halt sehr zurückhaltend und man muss einfach gewisse Sachen, glaube ich, machen. Also der EU-AI-Act, der erste Paragraph davon sagt auch, der ist dafür da, um einen fairen und regulierten Wettbewerb anhand der Menschenrechte in Europa zu möglich zu machen. Und das würden wir beide ja wahrscheinlich unterstützen. Das ist ja was Gutes, weil, wie gesagt, wir können damit auch krasse Sachen machen, die wirklich schlecht sind. Jetzt Überwachung von Menschen, es gibt ja Softwares, über die auch viel diskutiert wird. Da sind wirkliche Möglichkeiten da, auch schlechte Sachen damit zu machen.
Das ist, glaube ich, auch eine Sorge.
Auf jeden Fall. Und die ist nicht unberechtigt.
Gibt es ja auch den vielen Einsatz dieser Wearables und sowas. Ich meine, diese Gesundheitsdaten werden ja auch irgendwo abgespeichert. Gibt es jetzt diesen komischen Ring da, den du dir an den Finger stecken kannst. Und ich habe auch mal irgendwie in einem Zukunftsfilm, habe ich mal gesehen, da ist der morgens auf Toilette gegangen und hat aber so ein Schränkchen aufgemacht und da standen 20 Urinflaschen drauf und hat dann den Urin aus der Flasche da reingekippt.
Sicherheitsurin.
Weil sein eigener wäre dann mit Alkohol oder mit Nikotin oder wie auch immer und dann wäre parallel dazu sofort sein Krankenversicherungsbeitrag gestiegen.
Ja, genau. Also das
sind so diese
Ängste, die man ja auch da hat. Deswegen muss man wir müssen das schon, und deswegen finde ich die Regulierung finde ich nicht verkehrt, weil wir uns schon darum kümmern müssen, dass es korrekt gemacht wird. Wir müssen es halt EU-AI-Act daran halten. Wir brauchen KI-Beauftragte in den Praxen, in den Unternehmen. Das bin ich in meiner Praxis auch. Da weiß noch keiner so genau, was man da machen muss. Ich glaube,
am wichtigsten. Da musst du dich jetzt aber klonen für die Ananas-Praxen.
Ja, wir müssen ja ausbilden auch da die Leute. Wir müssen die Leute hinbringen, dass sie das machen. DSGVO ist was Wichtiges. Man muss mit den Unternehmen Verträge machen, dass man mit denen zusammenkommt. Dann ist es auch alles möglich. Also es gehen schon Sachen. Man muss es halt korrekt machen. Medizinproduktegesetz, Weiterbildungsordnung, Strafrecht. Zivilrecht. Am Ende ist die Verantwortung immer beim Arzt oder bei der Ärztin und wir müssen uns darum kümmern. Dann geht's aber auch.
Ja, ich denke, da kommen, also wie gesagt, wir müssen vor allem, glaube ich, unsere Mitarbeiter da auch mitnehmen. Also das ist sicherlich auch nicht einfach. Wo ich noch so mal, das Thema wollte ich unbedingt noch einmal ansprechen, wenn ich das höre, was da alles möglich ist oder sowas, ich habe so ein bisschen Sorge, dass natürlich der Mensch gewisse Fähigkeiten delegiert an die KI und damit auch diese Fähigkeiten verliert. Jetzt könnte man sagen, naja, gut, ist egal. Man kann ja dann andere Fähigkeiten entwickeln. Aber mir ist das aufgefallen bei der Ahrtal-Katastrophe. Da sind ja einige Praxen abgesoffen und die Ärzte waren gezwungen sozusagen mit Stethoskop, Hämmerchen und einfachen Mitteln. So wie früher. Und glaub mir, die haben alle berichtet. Geil. Es wäre wieder richtige Medizin, die sie betreiben. Ja, und das würde ihnen unheimlich Spaß machen. Also gar nicht unbedingt diese technokratisierte Medizin, sondern tatsächlich. Und da, ich habe auch Sorge, also wie gesagt, wenn doch das Gerät immer mir das EKG komplett auswertet, ja, gut, ich gucke nochmal drüber, aber irgendwann verlerne ich doch das EKG selbst auszuwerten, oder?
Also dazu muss ich zwei Sachen sagen. Das erste ist wieder, das sage ich jetzt wieder als Radiologe, ich habe ja auch Fälle, da gucke ich mir an, sage so, weiß ich jetzt nicht so genau, was da ist. Und die Lösung liegt immer im Patienten. Also wenn man, da muss man zur Patientin hingehen, die untersuchen und gerne, ich bin Radiologe, ich bin jetzt nicht der, aber ich gucke mir den Patienten
fühlen, hören, schmecken.
Ja, und es ist so, man muss dann und fühlen, wie die Leute sind und dann findet man, okay, der hat irgendwas, da müssen wir nochmal suchen, dann nochmal die Akte durchsuchen und dann findet man es schon raus. Also das glaube ich auch, dass wir das nicht verlernen dürfen. So, also ich hoffe, dass wir das auch nicht machen und wenn, tun wir es jetzt auch schon. Also
es geht schon los.
Natürlich. So. Und das Zweite ist, da muss ich wieder ganz grob jetzt eine Studie, ein Preprint zitieren. Die haben drei Gruppen gegründet und haben die ein Essay schreiben lassen, also über was ist Kreativität zum Beispiel. Und die Gruppen durften einmal nur ihr Gehirn benutzen, so wie deiner Generation wahrscheinlich so. Dann durften die anderen googeln, so wie meine Generation, wir haben ja googeln gelernt. Und das dritte war dann nur ChatGPT benutzen. So, haben dann geguckt, was da rauskam. Super interessant. Erstens, die Leute sollten zitieren aus ihrem Essay. Aus der Google und aus der Brain-Only-Gruppe, also die nur selber nachgedacht haben, konnten 90% was zitieren. Aus der ChatGPT-Gruppe konnten 80% nichts zitieren.
Okay.
Weil die es auch nicht selber geschrieben haben.
Ja.
Das ist ganz interessant. Ja. So, und dann wurden EEG-Wellen gemessen. Also ich bin kein Neurologe, aber da hat dann diese Verknüpfung im Gehirn Hirnströme gemessen und gesehen, die höchste Aktivierung neuronal zum Lernen, zur Verknüpfung, zu dem, was unser Gehirn ausmacht, ist in der Brain-Only-Gruppe. Also das Gehirn ist ein Muskel, der trainiert werden muss. Irgendwie auch klar. So, schätz mal, wie viel weniger eine ChatGPT-Gruppe, wie viel Prozent weniger das da war? 50% weniger. Also 50% weniger neuronale Aktivierung, wenn ich einen Large Language
Model. Das heißt, der Mensch verdummt dann auch noch.
So, und die sagen, gewisse Fähigkeiten. So, und jetzt kommt das Spannende. Die höchste neuronale Aktivierung am Ende hatte eine Spezialgruppe, die zuerst selber nachgedacht haben und dann LLM benutzt haben. Und das wird die Zukunft sein. Ne? Die Zukunft ist
beides.
Ne? Und zwar zuerst selber nachdenken. Nicht falsch, ne? Sondern selber nachdenken, sich ein Konzept machen, das dann mit dem LLM challengen. Ne? Ich zeig dir meinen Laptop nachher mal. Ich habe für alles eigene Agents sozusagen, ne? Eigene Ordner, die ein Ordner, der LinkedIn-Zitate schreibt mit, ne, ein Ordner, der spannende Fälle auflöst, ne, und der hat einfach Paper zur Grundlage, wie man spannende Fälle im Bauch auflöst, so, ne, und das Wissen, das kann ich ja nicht allein nur haben, ne, mit meinem Wissen, wo ich erst selber drüber nachgedacht habe, löst sehr viel und spart sehr viel Zeit, ne, und das ist echt toll. Man muss aber aufpassen, weil die auch sagen, es müssen weitere Studien erfolgen, um zu zeigen, ob LLMs was Gutes für die Menschen sind. Ja. Und da bin ich dabei. Ne? Ich gehe nicht hin und sage, das ist alles super und es wird genial.
Nein, also ich habe dich auch sehr kritisch erlebt. Ja. Ich kann es ehrlich sagen.
Aber ich glaube, es wird gut, aber es gibt auch eine Chance, dass es schief geht. Aber
es ist auch super. Also ich finde es schon super spannend. Ja. Und wie gesagt, mir war jetzt auch wichtig, einmal unseren Patienten mitzuteilen, okay, noch ist es so, es ist in ärztlicher Hand und wir kontrollieren das und wir werden das auch, glaube ich, hoffentlich auch in unserer Hand behalten und kontrollieren.
Und die sollen nachfragen, weil ich kläre jeden Patienten, bei dem ich das Prostata nutze, kläre ich explizit auf darüber, dass ich das benutze, dass das ein Forschungsprojekt ist, ne, und die sagen natürlich ja, aber die Patientinnen und Patienten sollen nachfragen und dürfen.
Im Fernsehen gesehen, da wird immer eingeblendet und ein KI generiert, wenn da teilweise der Dinge tatsächlich einfach über KI gemacht worden sind. Ja, wir sind schon durch, ne? Ging ganz, ganz flott, waren unheimlich viele Informationen. Ich bin the brain, glaube ich, habe ich das festgestellt.
Brain only.
The brain only.
Ich mache dich gleich mal zu ChatGPT.
Genau, du kannst mir auch mal vielleicht Nachhilfe geben. Einfach mal an dich jetzt als eher mit digitalen Dingen aufgewachsen. Wenn du jetzt eine ganz nette Liebesnachricht senden willst. Was machst du? WhatsApp, Brief, Telefon, SMS? Was würdest du bevorzugen?
Persönlich geht nicht.
Persönlich. Okay. Ich hab gehofft, dass du einfach selbst sagst. Fernseh schauen, nur noch Streaming oder bist du auch noch ganz analog beim offiziellen ersten und zweiten Programm?
Also meine Eltern sind ja Journalisten, kennen wir uns ja, deswegen ist es traurig, dass ich das sage. Und haben im Fernsehen auch gearbeitet, ich gucke gar kein serielles Fernsehen mehr. Also, aber es liegt auch an meinen Kindern, also ich habe auch keine Zeit mehr dafür. Und ich muss abends coole KI-Sachen lesen, das finde ich viel spannender als...
Gut, aber ab und zu machst du mal was für dich.
Ja, so. Ja, Sport. Also
Theater, Kabarettbühne... Eventuell Kino oder dann auch einfach nur digital zu Hause
anschauen? Nee, Sport.
Sport?
Ja. Also Joggen und Handball, wenn ich
so ein bisschen ausgleiche.
Ja, auf jeden Fall.
Ganz herzlichen Dank, David. Es hat mir viel Spaß gemacht. Bis demnächst. In unserem nächsten Talk geht es um das Thema Resilienz. Ich spreche mit einem Stressmediziner und über ein Tabu, über Burnout und Überlastung im Ärztealltag. Vergessen Sie nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Bei uns gibt es den Blick hinter die Kulissen unseres Gesundheitssystems. Und das komplett werbefrei. Wir hören uns.